Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Simone Miller. Und eine Ausgabe, die uns nach Köln führt, genauer gesagt auf das große Philosophiefestival Phil Cologne, das diese Woche stattgefunden hat. Und eine Diskussion, die hat sich dabei einen richtigen Brocken vorgenommen, nämlich die Geschichte von Gut und Böse. Denn es ist doch so, wir alle sind entzückt, wenn ein Affe in der Tierdoku ein verwaistes Junges adoptiert, wenn ein Zoobär einen ertrinkenden Raben rettet oder wenn Elefanten um ihre Verstorbene trauern. Und wir alle sind natürlich stolz auf die Menschenrechtserklärung, haben jüngst das deutsche Grundgesetz gefeiert, verurteilen Gewalt und Barbarei. Und gleichzeitig fliehen jeden Tag Menschen vor Hunger, Armut und Krieg. Gleichzeitig wird weiter unterdrückt, abgeschottet und ausgebeutet. Gleichzeitig sind wir dran und drauf, unseren Kindeskindern einen ruinierten Planeten zu hinterlassen. Wie passt das also zusammen? Wie können schon Affen zu altruistischen Gefühlen, Menschen zu den schönsten Deklarationen fähig sein und das Schicksal der Welt trotzdem in Gefahr? Wir begeben uns jetzt also in den großen Saal des WDR-Funkhaus in Köln und umgrenzen gedanklich mit dem Schriftsteller und Rechtsphilosophen Bernhard Schlink und dem Berliner Philosophen Tobias Rosefeld Anfang und Ende der Moral. Und Anfang hier wirklich im wörtlichen Sinne, denn die jüngere interdisziplinäre Forschung, die legt nahe, dass sich auch die Moral evolutionär herausgebildet hat, nicht etwa, weil der Mensch zu höherem bestimmt wäre, sondern schlicht und ergreifend, weil sie vorteilhaft war für das Überleben von Menschen schon in frühzeitlichen Jahren. Vorteilhaft, weil moralische Fähigkeiten die Kooperationskompetenzen des Menschen in Kleingruppen gestärkt haben. Wie aber kann man dann erklären, dass sich diese moralischen Fähigkeiten immer weiterentwickelt haben, dass wir inzwischen einen universellen Anspruch der Moral formulieren und auch einklagen? Denn die Entwicklung der Moral, die hätte theoretisch ja auch in einem viel rudimentäreren Stadium einfach stehen bleiben können. Das wollte ich auf der Phil Cologne wissen von Tobias Rosefeld.
Wir können auch, was die Kultur betrifft, ein Stück weitergehen in dieser evolutionstheoretischen Sichtweise und sagen, wir gucken uns Kulturen an und schauen, wie sie sich ausdifferenzieren und welche Arten von Strategien sie brauchen, um das tun zu können. Wir können feststellen, dass bestimmte Arten des kooperativen Verhaltens oder der Opferbereitschaft für die Gemeinschaft sicher dazu führen, dass eine Kultur, die diese Art von Opferbereitschaft ausgeprägt hat, besser überleben kann als eine andere. Also nehmen wir einfach mal die in früherer Zeit sicher sehr wichtige Bereitschaft für seine Polis oder seinen Staat in den Krieg zu ziehen und sein Leben zu opfern für den Staat. Eine Kultur, die diese Bereitschaft ausprägt und als moralisches oder als Wert in sich hat, wird besser überleben als eine Kultur, die das nicht hat. Also wir kommen mit dieser Art von Erklärung sicher ein Stück weiter. Wir haben aber gleichzeitig, denke ich, bei der Art von Erklärung auch immer das Gefühl, das eigentliche Moralische an dieser Art von Verhalten entgeht uns dadurch. Und das ist sicher eine interessante Frage, warum das eigentlich so ist.
Ja, dann nehmen wir doch die Frage direkt mal auf. Denn wenn man diese kulturevolutionäre Perspektive erst einmal anlegt, dann scheint Moral erst einmal auf Kleingruppen und nur für Kleingruppen angelegt zu sein. Und das steht ja in einem wirklich fundamentalen Widerspruch zu den Ansprüchen der Moral, die sich dann herausgebildet hat, zu der wir auch fähig sind. Wir können ja heute einen universalistischen Anspruch von Moral denken und bejahen, sind also fähig dazu zu denken, dass alle Menschen bestimmte Rechte haben sollten und nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Wie also dann diesen Widerspruch aufgreifen, wie diesen Widerspruch erklären?
Also das hat der vorhin schon erwähnte Darwin als Problem gesehen. Er sah, dass es bei den Tieren eben Kooperation, Helfen, Unterstützung, auch Opferbereitschaft, Altruismus gibt. Das gibt es auch bei Menschen in der Familie, das gibt es auch noch in der Sippe. Das weitet sich irgendwann, Sie sprachen von Polis und Staat, das weitet sich irgendwann zum Land und zur Nation. Aber da hat es jedenfalls zu Darwins Zeiten dann auch schon eigentlich geendet. Er dachte schon, es müsste doch eigentlich darüber hinausgehen. Wir, die wir vorausdenken und zurückdenken können, wir, die wir die Gleichheit all dessen, was Menschenantlitz trägt, verstehen, wir müssten in unserem Einschluss derer, denen wir moralisch verpflichtet sind, eigentlich die ganze Menschheit einbeziehen. Und zugleich sieht er schon, was er auch heute noch immer wieder beschäftigt, dass die emotionale Energie, die es braucht, um das, was moralisch richtig ist, auch tatsächlich zu leben, etwas mit Nähe, mit Zuneigung, Liebe, Ähnlichkeit und so weiter zu tun hat und sich deswegen schwer tut, über Familie, Sippe, Region und Nation hinauszugehen und die ganze Menschheit zu erfassen. Und das ist ja etwas, was wir in der heutigen Zeit im Umgang mit Flüchtlingen durchaus erfahren. Also einerseits ist es wunderbar, wie eingesehen wird, dass wir denen, die zu uns aus Not und Verfolgung kommen, die zu uns fliehen, Hilfe schulden. Und zugleich sehen wir viele, die in ihrem »Das ist doch unseres« und wir brauchen das Unsere, um miteinander leben zu können, irritiert sind oder sich gar bedroht fühlen, wenn die Fremden zu reichlich einbezogen werden.
Wir kommen nachher auf jeden Fall auch nochmal auf diese Migrationsproblematik zu sprechen.
Also wir sind bei Darwins Problem nach wie vor. Wir wollen eigentlich, aber wir sehen, dass die emotionale Energie, die doch auch dazugehört, sich schwer tut.
Im Moment schien das Bild, was im Raum steht, so zu sein, die Evolution kann uns eine bestimmte Art von altruistischem Verhalten in einem beschränkten Raum erklären, aber die Moral ist allgemeingültig, universell und deswegen ist da ein Unterschied. Ich denke, dass es eine grundsätzlichere Spannung zwischen diesen beiden Arten des Erklärens oder Herangehens gibt, die durch diese Reichweite, also die Frage der Reichweite der Moral auch nicht vollständig beantwortet ist. Denn wir könnten uns natürlich diese evolutionären Erklärungsmodelle jetzt auch für Verhaltensweisen, die die gesamte Menschheit betreffen, zurechtlegen. Also wir können uns zum Beispiel in die Zukunft hineinprojiziert überlegen, ob die Menschen, wenn sie nicht in der Lage sind, global zu kooperieren, mit allen anderen Menschen in der Lage sein werden, zu überleben, nämlich zum Beispiel eben das Weltklima zu retten. Das ist ein Projekt, was eigentlich nur alle Menschen zusammen realisieren können. Das heißt, man könnte diese evolutionäre Erklärung, wozu dient eigentlich die Moral, noch weiter treiben und sagen, wir brauchen letztlich auch, also auch zum Überleben, ist es uns hilfreich, universelle Regeln zu haben. Ich glaube, dass wir immer noch an der Moral ein Stück weit vorbei diskutiert hätten. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Punkt, der einen zu Kant hinbringt. Eine Sache, die moralische Urteile ja auszeichnet, ist, dass wenn etwas moralisch gut und moralisch gefordert ist, es schlechthin gut und schlechthin gefordert ist. Also das ist so ein Merkmal, das in der Erläuterung von dem Spezifikum moralischer Forderung häufig genannt wird. Wenn ich sage, es ist irgendwie schlecht, ein Kind in existenzieller Not aufwachsen zu lassen oder es ist gefordert, es von dieser existenziellen Not zu befreien, dann sage ich nicht, dass es irgendwie schlecht, um den und den Zweck zu erreichen, also zum Beispiel schlecht, damit ich später mal von diesem Kind versorgt werde, oder es ist nicht deswegen gefordert, weil ich dadurch irgendwelche eigenen Zwecke realisiere, sondern es ist schlechthin das, was zu tun ist. Und die Frage ist, ob wir mit solchen evolutionären Erklärungen eigentlich diesen Aspekt von Moral jemals einfangen können. Also wenn wir uns fragen, warum ist etwas eigentlich gut? Die evolutionäre Erklärung kann uns eigentlich immer nur eine Erläuterung geben, die uns sagt, das ist gut für unser eigenes Überleben, für etwas anderes. Aber sie wird uns nicht erklären können, warum etwas schlechthin gut ist. Und ich denke, dass so Moralbegründungskonzeptionen wie zum Beispiel die von Kant eben genau diese Frage stellen und deswegen auch eine andere Genealogie erzählen.
Stellen wir den Kant nochmal ganz kurz zurück, weil das, was Sie gerade sagen, die Objektivität und der Universalitätsanspruch von Moral, da gibt es ja noch eine andere spannende Frage, die anknüpft an das, was Sie gesagt haben. Denn wenn wir tatsächlich diese kulturevolutionäre Perspektive annehmen, dann müssten wir ja auch einsehen, dass das, was sich herausentwickelt hat und sozusagen die Linie, die zu uns hier und heute führt, dass das nur eine mögliche Entwicklung ist, nur ein moralisches System, das sich eben über die Zeit herauskristallisiert hat und das vielleicht in Konkurrenz, und ist ja de facto auch so, in Konkurrenz zu anderen möglichen Moralsystemen steht. Dieser evolutionäre Blick stellt ja dann also nicht tatsächlich den Universalitätsanspruch unseres moralischen Systems in Frage. Und wie beantworten wir das?
Das kommt jetzt darauf an, was man als die moralischen Werte sind, die in so einer evolutionären Perspektive erklärt werden sollen. Also ich habe jetzt von Kooperation und Altruismus geredet. Das sind sehr grundlegende, glaube ich, Bedürfnisse, die eine Gesellschaft hat. Wir könnten spekulieren, ob es auch sozusagen andere Wertesysteme des Kooperierens geben könnten, die ähnlich gut geeignet wären, um zu überleben. Aber ich denke, dass tatsächlich so begründungstheoretische Projekte einer universellen Moral, also die verteidigen wollen, die jetzt nicht nur erklären wollen, warum denken wir heute, dass das und das so und so gefordert ist und uns dazu eine biologische oder kulturelle Geschichte erzählen, sondern die das tatsächlich verteidigen wollen. Die sagen, das ist das Richtige. Also es ist nicht nur so, wir können erklären, warum wir alle an Menschenrechte glauben, sondern wir können auch verteidigen, warum die Menschenrechte tatsächlich gültig sind und universell gültig sind, dass die bestreiten würden, dass es diese Art von Kontingenz gibt.
Genau, also um es mal ganz konkret zu machen, an dem Menschenrechtsbeispiel. Man könnte ja sagen, naja, also es gibt eben auch kollektivistische Moralsysteme, die haben sich evolutionär ja auch bewiesen, die haben auch zu innerer Stabilität geführt und die haben auch zu Wehrhaftigkeit nach außen geführt. Die sind also genauso gut wie eben unser individualistisches Moralsystem, auf das die Menschenrechte ja beruhen. Also die Menschenrechte lassen eben nicht zu, dass das Wohl des Einzelnen hinter dem Wohl der Gruppe zurücksteht. Diese Geschichte, sollte die dazu führen, dass wir den universellen Anspruch der Menschenrechte in Frage stellen, Herr Schlink?
Also zunächst mal, denke ich, müssen wir unterscheiden zwischen elementaren moralischen Geboten, bei denen wir in der Tat sagen können, sie sind universell einem helfen, der jedenfalls, wenn er zur eigenen Gruppe gehört, in Not geraten ist, den Kindern helfen, sich um Ehegatten kümmern, sich um die Alten kümmern. Also es gibt ja doch einen Kanon von moralischen Geboten, die vielleicht auch, weil sie ihre evolutionäre Grundlage haben, allgemein sind. Und es fängt an, schwierig zu werden, denke ich, bei den gesellschaftlichen Gebilden, Institutionen, Staat, die über das unmittelbar Moralische ja auch weit hinausgehen. Also wie demokratisch muss ein Gemeinwesen sein? Wie diktatorisch darf es sein? Das sind ja Fragen, die nicht mehr einfach moralische Fragen sind. Und da sind wir, denke ich...
Gerechtigkeitsfragen dann im weiteren Sinne auch.
Es geht um Gerechtigkeitsfragen, es geht um die Menschenrechte. Da haben wir einen universalistischen oder... Aber auch ich einen universalistischen Ansatz, der aber sich nicht mehr auf die Evolution der Moral stützen würde.
Dann sind wir jetzt wieder
bei der würde sich darauf stützen, auf die Gleichheit all dessen, was Menschenantlitz trägt. Gleichheit ist die Prämisse, von der wir bei jeder Konstruktion von Staatinstitutionen ausgehen. Dann ist jede Ungleichbehandlung rechtfertigungsbedürftig und dann gibt es eben viele Ungleichbehandlungen, die heutigen Rechtfertigungsstandards auch universell gar nicht mehr standhalten.
Jetzt sind wir sozusagen noch den Begründungsschritt immer noch schuldig und da wollten Sie noch mal auf Kant zu sprechen kommen. Was sagt denn Kant dazu und warum würden Sie ihm dabei pflichten?
Es ist interessant, dass Kant auch eine genealogische Geschichte erzählt in einer kleineren Schrift, die nicht so bekannt ist wie seine anderen Schriften, die aber in hohem Maße lesenswert ist und auch uns, glaube ich, sehr viel über das, was Kant unter Moral verstanden hat, sagt. Das ist eine Schrift mit dem Titel Mutmaßlicher Beginn der Menschengeschichte, des Menschengeschlechts. In dieser Schrift gibt Kant eine sozusagen naturwissenschaftlich, also eine spekulative, aber doch naturwissenschaftlich annehmbare Rekonstruktion dieser biblischen Sündenfallsgeschichte, die ja davon handelt, dass die Menschen am Ende wissen, was gut und böse ist. Also das ist der Sündenfall, ist der Schritt von einem reinen Naturwesen zu einem moralischen Wesen. Und das ist extrem humorvoll und kreativ umgedeutet von Kant. Für Kant ist der Schritt zum moralischen Wesen einer, in dem das die Vernunft und die Freiheit erwacht. Also wir haben bislang geredet, wenn wir jetzt in diesen evolutionstheoretischen Moralerklärungen uns bewegt haben, von sowas wie Altruismus, von Mitleid, von Sorge und dem anderen. Und vorausgesetzt, das ist eigentlich das Kernelement von Moral. Und Kant würde dem widersprechen und sagen, das Kernelement von Moral ist unsere Autonomie, unsere Freiheit und unsere Vernunft. Das heißt, der Moment, in dem der Mensch zu einem moralischen Wesen erweckt, ist der, in dem er sich über seinen Instinkt und seine Natur hinwegsetzt. Also in dem Moment, wo er seinen Neigungen, seinen Vorlieben nicht einfach folgt, sondern sich fragen kann, sind das eigentlich die richtigen Vorlieben? Und jetzt nur mal einen kleinen Eindruck interpretiert, sozusagen das Essen des Apfels durch die Schlange als ersten Schritt davon, dass der Mensch eben nicht nur das isst, was ihm gut schmeckt und was er von seiner Natur aus gut findet, sondern er sagt, der Mensch beobachtet andere Wesen und sieht, was die essen und überlegt sich in dem Moment, die anderen Wesen essen etwas anderes als ich, das könnte ich doch auch probieren. Das heißt, durch seine Rationalität ist er auf einmal in einem Raum von Handlungsoptionen und Möglichkeiten. Und das macht er dann, also dann gibt es auch eine sehr schöne Interpretation des Feigenblatts. Durch die Verhüllung seines Geschlechts kann der Mensch der unmittelbaren Triebbefriedigung sich widersetzen und die Lust hinauszögern und verlängern, wie Kant das sagt. Und schon darin herrscht die Vernunft über den Trieb. Also ich bin meiner Natur nicht mehr so ausgeliefert, wie eben die Tiere und all die Leute, die in diesen evolutionären moralphilosophischen Experimenten beobachtet werden, sondern wir können reflektieren. Wir können uns überlegen, ist das, was mir da vorgegeben wird von der Natur, eigentlich das Richtige? Und Kant würde sagen, dieser Schritt, den wir vielleicht erstmal gar nicht so bemerken, weil er uns so natürlich ist als Menschen, ist das, was uns eigentlich ausmacht, was unser eigentliches Wesen ist und worin dann auch letztlich diejenige Art von Würde und begründet ist, die uns Menschen als rationalen Wesen zukommt und nicht rationalen Wesen eben nicht.
Deutschland von Kultur, weiter geht's in der Diskussion zur Geschichte von Gut und Böse. Auf dem Philosophiefestival Phil Cologne haben dazu diskutiert der Schriftsteller Bernhard Schlink und der Philosoph Tobias Rosefeld. Moral bleibt ein schillerndes Luftschloss, solange es keine Menschen gibt, die Verantwortung auch empfinden und übernehmen. Auf dem Papier hilft uns die Moral also wenig, stellt sich die Frage, woraus erwächst denn gelebte Verantwortung? Das wollte ich wissen von Bernhard Schlink.
Die Verantwortung wächst natürlich zum einen aus Nähebeziehungen. Und diese Nähebeziehungen, die sind nicht nur Familie, sondern das ist Freundeskreis, das sind Kollegen, Menschen, mit denen man zu tun hat. Sie erwächst aus vorausgegangenem Tun, wo man Schaden angerichtet hat, ist man dafür verantwortlich, dass der Schaden beseitigt wird. Und Verantwortung kann einfach freiwillig übernommen werden. Und ist dann da, auch mit einer Verpflichtung, selbst wenn es einem nicht mehr ganz so danach ist, das zu machen, was man zunächst mal freiwillig übernommen hat. Also Verantwortung hat verschiedene Quellen und gewiss nicht nur die der persönlichen Nähe.
Wie denn dann aber die Grenzen der Verantwortung ausmachen? Endet unsere Verantwortung da, wo die Folgen unseres Handelns enden?
Also ich würde noch ein bisschen vorsichtiger sagen, jetzt von der Nähebeziehung, da geht es über die Folgen des Handelns weit hinaus. Und von der übernommenen, freiwillig übernommenen Verantwortung, das geht ja auch weit darüber hinaus. Es gibt natürlich auch die von der Gesellschaft auferlegte. Die Gesellschaft als Gemeinwesen kann auch Verantwortung auferlegen. Und dann würde ich sagen, soweit man Schaden angerichtet hat, ist man auch für die Beseitigung des Schadens verantwortlich. Also das Verhalten zur dritten Welt, das Verhalten zu den ehemaligen Kolonien ist ja unter dem Gesichtspunkt ein geschuldetes und nicht nur ein freiwilliges. Aber soweit man überhaupt einen Effekt haben kann, soweit würde ich nicht gehen.
Jetzt sind wir bei einem interessanten Punkt, denn wir haben jetzt gerade gesagt, verantwortlich zu sein heißt auch für die Folgen seines eigenen Tuns gerade zu stehen. Es gibt aber in der Philosophie, in der jüngeren Sozialpsychologie vor allem und in der daran anschließenden Philosophie auch Forschungen, die zeigen, dass bereits die Wahrnehmung unserer Welt verzerrt sein kann. Klassische Beispiele sind da zum Beispiel eben, dass Frauen besser bewertet werden, wenn Bewerbungsverfahren zum Beispiel anonymisiert sind oder US-amerikanische Polizisten, die schneller schießen, wenn die Verdächtigen schwarz sind oder die Tatsache, dass wir aggressiver handeln, sobald eine Nationalflagge im Raum ist. Müssen wir also auch...
Zum Glück haben wir keine.
Müssen wir also auch Verantwortung übernehmen für die Voraussetzungen, also nicht nur für die Folgen unseres Handelns, die wir nachher auf jeden Fall noch weiter ausleuchten wollen, sondern auch für die Voraussetzungen unseres Handelns.
Also da, wo absehbar Handeln, das wir kontrollieren oder mitkontrollieren, schädliche Folgen haben kann, müssen wir natürlich voraussorgen. Das ist ja ein ganz allgemeines Prinzip. Überall, wo eine Industrieanlage gebaut wird, muss dafür gesorgt werden, dass von ihr kein Schaden ausgehen kann. Also man wartet nicht erst, bis der Schaden kommt, sondern wo Schaden entstehen kann, da besteht die Verantwortung darin, dafür zu sorgen, dass er gar nicht erst entsteht. Ja, und wenn man eben weiß, dass Polizisten so reagieren, dann muss man sie halt in die entsprechenden therapeutischen Veranstaltungen schicken, damit sie begreifen, dass das so nicht geht.
Ich frage nur, ob da therapeutische Veranstaltungen genügen oder ob man so weit gehen müsste, die soziale Wirklichkeit wirklich derart zu verändern, dass diese Art von Verzerrungen, von Biases, wie man sagt, erst gar nicht mehr entstehen. Und das ist natürlich eine riesengroße Aufgabe.
Also ich glaube, Ihre Frage zielte ja auch darauf hin, dass wir bei diesem normalen Verantwortungsmodell immer so ein doch relativ souveränes und rationales Subjekt vor Augen haben, was halt so sich bestimmte Überlegungen anstellt und dann bestimmte Entscheidungen trifft. Ja. Und wenn man das so vor Augen hat, dann denkt man, ja, alles, was wir tun müssen, ist irgendwie so ein Verfahren zu implementieren, wo alle Subjekte irgendwie ein Mitspracherecht haben und sich äußern dürfen, zum Beispiel wählen können oder sich bewerben können auf eine Stelle. Und die Untersuchungen, die Sie nennen, sagen uns, dass das nicht ausreicht. Also ich berichte jetzt aus meiner eigenen sozialen Lebenswelt von Berufungsverfahren, von Jobs an der Universität, ganz nach äußerlichen Gesichtspunkten völlig korrekt und gerecht sein kann. Da können sich Frauen wie Männer gleichermaßen bewerben, die können sich auch anonym bewerben. Und trotzdem stellt man fest, dass zum Beispiel jetzt in meinem Fach in der Philosophie der Anteil von Frauen, die übrig sind, wenn es auf die Ebene der Professorinnen kommt, irgendwie drastisch geringer ist als zu Beginn des Studiums. Zu Beginn des Studiums sind das 50-50, am Schluss sind es jetzt, also ich weiß nicht, wie die Zahlen im Moment sind, das ändert sich auch gerade zum Besseren, aber für lange Zeit war das halt immer eine von 10. Und da könnte man jetzt sagen, die Verfahren waren alle gerecht und da wurde auch nicht gepfuscht oder gemauschelt. Aber es gibt irgendwie implizite Zwänge, die verhindern, dass wir die Welt richtig wahrnehmen. Und man muss tatsächlich auch, wenn wir irgendwie sowas wie Freiheit, Autonomie und Gerechtigkeit realisieren wollen, tatsächlich aktiv die Strukturen verändern und unter Umständen andere Maßnahmen ergreifen. Also ich hatte Sie so verstanden, dass das unter Umständen eine moralische Pflicht sein kann. Und ich dachte auch früher immer bei diesen Auswahlverfahren, alles, was ist, also wenn die Frauen eine richtige Chance haben, die können sich ja bewerben, wenn es da nicht zu offensichtlichen Mauscheleien kommt, dann wird sich das schon so durchsetzen, wie es gerecht ist, aber man unterschätzt massiv die unterbewussten Einflüsse, denen wir alle unterliegen. Also das ist, glaube ich, eine Lehre, die man tatsächlich aus diesen Untersuchungen ziehen
kann. Kommen wir mal von den Voraussetzungen zu widersprüchlichen Effekten, denn wir haben ja gesagt, also Verantwortung übernehmen heißt auf jeden Fall auch für die Folgen seines eigenen Tun und Lassens gerade zu stehen. Kommen wir nochmal zurück zu den Eltern, denn wir sind uns sicher alle eins, dass die dafür sorgen sollten, dass es ihren Kindern möglichst gut geht. Das heißt auch, dass sie möglichst gute Bildung bekommen sollen. Und wenn eben die private Schule besser ist als die öffentliche Schule, dann haben die Eltern natürlich ein legitimes Interesse daran, die Kinder auf diese private Schule zu schicken und nicht auf die öffentliche. Allerdings, wenn nun alle wohlsituierten Eltern so denken und handeln, dann ergibt sich irgendwann tatsächlich so eine Art Zweiklassensystem in der Bildung, wo die ärmeren Kinder oder die etwas weniger gut situierten Kinder letztendlich schlechtere Bildungs- und Lebenschancen haben. Man könnte jetzt diese Frage also so zuspitzen: Wem schulden denn diese wohlsituierten Eltern jetzt mehr, den eigenen Kindern oder der sozialen Gerechtigkeit, Herr Schlink?
Dafür haben wir den Staat. Und das Grundgesetz versucht ja schon ein Stück weit das Problem zu lösen, indem es sagt, Privatschulen dürfen nicht so sein, dass sie sozusagen nur den Reichen den Zugang ermöglichen, sondern Privatschulen müssen so sein, dass man auch, wenn man nicht reich ist, das Kind auf sie schicken kann. Das funktioniert sicher nicht so, wie es sollte, aber die Idee ist jedenfalls schon da. Und ich denke, wir müssen als Gesellschaft mit dem Egoismus und auch mit dem verständlichen Egoismus von Menschen leben. Und natürlich ist es verständlich, dass die Eltern ihre Kinder auf die möglichst gute Schule schicken wollen. Und ich würde da nicht von ihnen das Opfer verlangen, sondern ich würde vom Gemeinwesen eine Regulierung verlangen, die da keine Zweiklassenwelt entstehen lässt.
Der Staat ist also da, sagt Herr Schlink, zwischen den wohlbegründeten Interessen unterschiedlicher Menschen zu vermitteln. Aber wie weit Reichen denn diese Vermittlungspflichten und die Vermittlungskompetenzen des Staates? Sollte er und kann er zwischen all diesen unterschiedlichen Subsystemen, die wir in der Gesellschaft haben, vermitteln und im Sinne des Allgemeinwohls korrigieren? Oder stößt er da auch an seine Grenzen?
Ja, die Frage ist, wer das sonst machen soll. Also das ist ein, finde ich, sehr, sehr kluges Beispiel, weil es tatsächlich zeigt, dass unter Umständen nicht Egoismus und Altruismus miteinander im Konflikt sind, sondern zwei Arten von Sorgen. Also man kennt Eltern, die jetzt in Berlin in Stadtteilen wohnen, in denen sie aus guten Gründen ihre Kinder nur noch auf eine private Schule schicken wollen. Die haben aber politisch ganz liberale und am Gemeinwohl orientierte Ansichten. Und das zeigt irgendwie, dass die individuell überfordert sind, diese zwei Pflichten oder diese zwei Ansprüche, die sie angestellt wird, gerecht zu werden. Also natürlich haben ihre Kinder darauf einen Anspruch, so gute Erziehung wie möglich zu bekommen. Also das wird jedes Elternteil, glaube ich, nachvollziehen können. Man möchte seine Kinder nicht auf eine schlechte Schule schicken, auch wenn man dadurch irgendwas für die Gemeinschaft leistet. Gleichzeitig ist es eine fatale Entwicklung, dass, genauso wie Sie das schildern, wenn der Wunsch nach guter Erziehung für die Kinder dazu führt, dass massive soziale Ungerechtigkeit entsteht. Und Bildungsungerechtigkeit ist eine der drastischsten Gründe für soziale Ungerechtigkeiten. Und tatsächlich, wenn man sich das vor Augen geführt hat, stellt man fest, der Staat ist eine wunderbare Einrichtung. Ja, also als ich zur Schule gegangen bin in den 80er Jahren in München, da waren Privatschulen reserviert für Kinder, die dreimal von der Schule geflogen waren, weil sie Drogenprobleme hatten. Und ich finde, es ist eine staatliche Pflicht sozusagen, dass private Schulen wieder genau für solche Kinder da sind und nicht für andere. Was der Staat tun muss, ist eben massiv in Bildung investieren, sodass man seine Kinder mit großer Freude und völlig guten Gewissens auf staatliche Schulen schicken kann. Und das kann man ja. Also es gibt ja sehr viele staatliche Schulen, die exzellent sind. Ich glaube tatsächlich, das ist ein gutes Beispiel, weil er die Grenzen der moralischen Verpflichtungen aufzeigt. Also da gibt es einen moralischen Konflikt und den werde ich als einzelne Person nicht lösen. Also der Staat ist da, diese Arten von Konflikten miteinander zu vermitteln und in ein Gleichgewicht zu setzen.
Im Deutschlandfunk Kultur versuchen wir, die Geschichte von Gut und Böse zu erzählen, zu verstehen, aus ihr zu lernen. Wir hören Ausschnitte aus einer Diskussion mit dem Schriftsteller und Rechtsphilosophen Bernhard Schlink und dem Erkenntnistheoretiker Tobias Rosefeld auf der Philkolon diese Woche. Wir haben schon gehört, wie wichtig der Staat ist, wenn es darum geht, Rechte und Pflichten festzulegen, zwischen ihnen zu vermitteln und auszugleichen. Was aber, wenn Problemzusammenhänge nicht an Staatsgrenzen Halt machen? Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Coltan. Wir haben fast alle Laptops, Pads, Smartphones und in all diesen Geräten ist Coltan verbaut. Nicht selten stammt er aus dem Kongo und wird dort unter fürchterlichen Umständen abgebaut. Stichworte Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Umweltzerstörung, Finanzierung von bewaffneten Konflikten durch Coltangelder. Können wir uns da wirklich auf die Verantwortlichkeit des kongolesischen Staats zurückziehen, im Wissen, dass dieser Staat weitestgehend abwesend, überfordert, korrupt ist? Diese Frage habe ich an Bernhard Schlink gerichtet.
Also es gibt ja inzwischen, ich weiß es von einer Menschenrechtsorganisation in Berlin, die Firmen, die das dort machen, werden inzwischen in Europa, in Amerika verklagt. Wir haben also inzwischen eine Reihe von Verfahren gegen Firmen, die in Bangladesch oder wo auch immer unter Bedingungen arbeiten lassen, die schlechterdings inakzeptabel sind. Also auch da können wir was tun. Und ich denke, solche Firmen zu verklagen, ist eine gute Sache. Und es bedarf dazu ein Stück weit auch der Aktivierung und Mobilisierung derer, die dort arbeiten. Das ist oft gar nicht so schwer, sondern die sehen ja, in welcher Situation sie sind. Und sie nehmen die Unterstützung bei ihrer Organisation gerne wahr, selbst wenn sie dann mit Streiks nicht viel erreichen. Aber sie sind immerhin so organisiert, dass in ihrem Namen dann in Hamburg, Berlin, New York geklagt werden kann, je nachdem, wo die Firma sitzt. Also wir können wirklich eine Menge mehr tun, als die Grenzen uns zunächst zu erlauben scheinen.
Reicht Klagen?
Ja, Klagen ist immerhin schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, dass viele dieser globalen Verantwortung die Struktur hat, dass man als einzelnes Individuum so gerne etwas tun würde, weil man sieht, was für schlimme Dinge passieren und was für schlimme Folgen das eigene Handeln auch hat. Es gibt ja irgendwie bei den Fragen auch eine starke Moralisierung dieser Konflikte. Also es gibt einen Wunsch danach, sozusagen in dem eigenen Handeln durch den Verzicht jetzt auf eine bestimmte Plastiktüte oder eine bestimmte Handlung, eben irgendwas an diesem Großphänomen zu ändern. Und da steht natürlich das Anerkennen der Verantwortung eines absolut wichtigen und legitimen Interesses dahinter. Es steht, solange man das moralisch betrachtet, aber natürlich auch irgendwie eine naive Haltung darüber, wie man überhaupt auf diesem Niveau handeln kann dahinter. Also Problem bei diesen, also auch bei so Klimafragen ist ja immer, dass die einzelne individuelle Handlung quasi per Garantie keine Auswirkung haben wird. Ja? Also das ist tatsächlich auch in der Moralphilosophie ein großes Problem. Warum denken wir sind zu einzelnen ökologisch korrekten Handlungen verpflichtet, obwohl wir eigentlich wissen, dass die einzelne Handlung nie eine Auswirkung haben wird. Eine Antwort ist sicher, dass wir eigentlich diesen Phänomenen nur durch kollektives Handeln gerecht werden können. Und kollektives Handeln bedarf sowas wie kollektive Akteure. Das heißt, es bedarf Strukturen, die über das einzelne Individuum oder dann eben auch über den einzelnen Staat hinausgehen. Wir haben das jetzt gerade an der Bildungsdebatte gesehen, wie großartig so etwas wie ein Staat oder eine staatliche Ordnung ist, um solche Ansprüche zu vermitteln. Und ich denke, in vielen Bereichen sind solche staatlichen Strukturen letztlich so etwas wie objektiv gewordene moralische Ansprüche oder Regeln, die man beherzigen sollte. Und deswegen ist es großartig, wenn es diese staatlichen oder staatsartigen Strukturen auch eben auf größerer Ebene gibt. Was tragisch ist in der heutigen Zeit, ist, dass das nicht mehr wahrgenommen wird. Ja? Also dass man dann die größere Struktur, also sei es die EU jetzt gerade in Europa oder in Amerika, überhaupt den Bundesstaat gegenüber dem einzelnen Individuum eigentlich als was Fremdes ansieht und etwas, mit dem man nichts mehr zu tun haben möchte.
Wir haben jetzt gesagt, individuelles Handeln reicht oft nicht. Beim Smartphone scheitert schon daran, dass wir gar keine faire Smartphones wirklich kaufen können, weil es auf dem Markt einfach gar keine gibt. Sie haben gesagt, Klagen ist schon mal gut, Klagen reicht aber bisher irgendwie nicht. Da schließt sich allerdings die Frage an, muss das auf freiwilliger Basis passieren? Also müssen wir darauf setzen, dass sich Unternehmen, dass sich Staaten selbst dafür in die Pflicht nehmen, ethische Standards einzuhalten, nur auf fairer Basis zu kooperieren beispielsweise, oder aber müssen hier bindende Standards her? Und die Frage, wer könnte denn diese Standards setzen?
Das kann nur der Staat, das können nur die überstaatlichen und die internationalen Einrichtungen machen und sowas wie eine Klage. Und manche Klagen haben zu gewaltigen Schadensersatzleistungen geführt. Also das kann man nur, soweit es die Staaten nicht tun, auf dieser Ebene machen. Vielleicht können NGOs manchmal was machen, aber NGOs richten ja manchmal ebenso viel Schaden an wie der, den sie beseitigen wollen. Natürlich, Sie haben recht, dafür bräuchten wir Regulierungen und dafür bräuchten wir Durchsetzungsweisen. Wir alle wissen, dass die Staaten und die internationalen Organisationen hinter dem, was sie tun müssen, weit zurückbleiben. Wir wissen ja alle auch, warum. Weil der nationale Egoismus dann eben doch zu stark ist, als dass sich die Staaten darauf wirklich einlassen wollten.
Noch diffiziler wird es, wenn es um den Klimawandel geht. Sie haben das vorher schon angesprochen, denn da tragen wir ja plötzlich nicht mehr nur Verantwortung für die heute schon irgendwie Schaden nehmen, sondern für künftige Generationen, die sich also noch gar nicht selbst vertreten können, schlicht weil sie noch gar nicht geboren sind. Und auch hier ist offenkundig, dass die Selbstverpflichtungen der Staaten aktuell noch nicht zu einer wirksamen Klimapolitik geführt haben, wie uns ja jetzt auch die jungen Leute auf der Straße anmahnen bei den Friday for Future Protesten. Müssen wir da tatsächlich über neue Institutionen nachdenken, über Institutionen, die damit beauftragt werden könnten, ungeborenes Leben zu repräsentieren?
Also die Frage ist ja, wie können diese Institutionen agieren und gibt es die nicht schon? Ja? Ja. Und ich würde sagen, es gibt bestehende internationale Institutionen, die sowas möglich machen wollen. Also die Schwierigkeit, dass wenn ein bestimmtes Land auf Stromgewinnung durch Kohlekraftwerke verzichtet, einen ökonomischen Nachteil hat gegenüber anderen Ländern, der so schlimm ist, dass es darauf verzichten wird, auf diese Kohle zu verzichten. An dem Beispiel sieht man, sowas geht sicher besser, wenn man das EU-weit macht, als wenn man es nationenweit macht. Und sicher noch besser, wenn man das weltweit macht und eben die großen Kooperationspartner mit ins Boot holt. Und es gibt ja die Klimakonferenz, die genauso etwas tut, aus dem Interesse heraus. Wir müssen sozusagen gemeinsam entscheiden, dass wir das alle machen. Es geht nicht nur, dass wir das nicht machen und die Amerikaner machen munter weiter. Aber das setzt halt irgendwie auf Seiten der Akteure ein Bewusstsein dafür voraus, dass das auch das ist, was zu tun ist. Und da gibt es natürlich jetzt weltweit sehr viele Akteure, die das nicht so sehen, was extrem bedauerlich ist. Ja. Dieser Protest, der im Moment so stark da ist, wird ja häufig irgendwie so diskutiert, das sind die jungen Leute und dann gibt es auf der anderen Seite die Experten. Das ist ja ohnehin sehr fragwürdig. Also man hat ja das Gefühl, die jungen Leute haben sehr viel mehr Expertise als so manch anderer.
Beziehungsweise die jungen Leute beziehen sich ja die auf die Expertise,
sich sehr stark
die einfach schon sehr lange
genau,
in der Welt
auf die Expertise,
ist. Ne? Und eigentlich konsensual, muss man
und extrem, sagen. Also für eine wissenschaftliche Fragestellung, ja. extrem konsensual ist. Aber da ist natürlich auch einfach der Protest ist Ausdruck eines Willens. Ja? Also was ist einem wichtiger? Wir haben zum Teil die Institutionen, wir brauchen die und wir brauchen auf Seiten der Bevölkerung, die hinter den Teilnehmern an diesen Institutionen stehen, einen stark artikulierten Willen. Ja, und das passiert im Moment Gott sei Dank ein bisschen, aber vielleicht noch nicht genug.
Herr Schenk, würden Sie da zustimmen, dass wir die Institutionen, die wir brauchen, um zum Beispiel dieses wirklich akute Klimaproblem zu lösen, dass wir die bereits haben, dass wir keine neuen brauchen?
Also das Problem ist auch für mich nicht das Fehlen von Institutionen, sondern die offenkundige Unwilligkeit von Staaten aus Gründen, die wir benennen können, aus egoistischen nationalen Gründen, die dann wieder mit viel Rücksicht gegenüber Betroffenen im eigenen Land verbunden sein mögen, sich auf mehr Kooperation einzulassen. Aber die institutionellen Gefüge, in denen diese Kooperation stattfinden könnte, die existieren. Ist ja auch irgendwie ganz, ganz natürlich. Also wir haben darüber geredet, für das moralische Verhalten gegenüber Kindern und Schule haben wir den Staat und beim moralischen Verhalten, das eben diese größeren Zusammenhänge hat, haben wir eben diese größeren Organisationen. Und wie unser Staat nicht für die Bildung tut, was er für die Bildung tun könnte, tun die größeren Organisationen, die ja in ihnen beteiligt sind, nicht, was sie für die Lösung der größeren Probleme tun könnten. Das ist ja nun kein neuer Befund. Wir sehen das in unserem Staat, wir sehen das ganz nah bei uns, was wir als Debakel in den großen Zusammenhängen beklagen.
Neu ist der Befund sicherlich nicht. Trotzdem stellt sich ja jetzt, wo die Empirie uns derart die Pistole auf die Brust setzt, ganz nachdrücklich die Frage, wie könnte man den Druck, den es vielleicht jetzt von der Straße zumindest in Teilen gibt, und ja tatsächlich überall über den Globus verstreut, also es sind ja nicht nur junge Leute, die in Deutschland auf die Straße gehen, sondern überall. Wie könnte man diesen Druck wirksamer vermitteln an die entscheidungstragende Ebene? Und das ist ja die Frage, die überhaupt jetzt hier sozusagen im Zentrum steht und die diese Frage nach neuen Institutionen überhaupt aufwirft.
Aber wir sehen ja doch im Moment, dass unser Staat und unsere politische Ordnung in dem Fall doch irgendwie großartig funktioniert. Die Debatte über dieses YouTube-Video von diesem YouTuber Rezo. Das sah ja eine Zeit lang so aus, als könnte man sagen, ja gut, da gibt es diese jungen Leute und die sind irgendwie, vielleicht können wir die reglementieren und verunglimpfen und so weiter. Und bei der Europawahl hat man gesehen, naja, wenn ihr das tut, dann kriegt ihr in der Gruppe der unter 30-Jährigen plötzlich nur noch 10%. Und ich glaube, dass die Parteien sowas merken werden und ich glaube, dass das halt so langsam und vermittelt, wie das in einer Demokratie immer passiert, dazu führen wird, dass sich auch die Politik an der Stelle ändert.
Abschließend gefragt, wir haben jetzt heute Abend also versucht, eine Geschichte zu erzählen von Gut und Böse, die Voraussetzungen auch von Verantwortung auszuloten, die Grenzen der Moral zu bedenken, aber auch eben Möglichkeiten ihrer Horizonterweiterung. Was ist, Herr Schlink, das Wichtigste, was wir aus dieser sehr widersprüchlichen Geschichte von Gut und Böse, von Rück- und Fortschritt heute lernen sollten?
Wir haben ja über die Entwicklung von Gut und Böse einerseits unter dem tatsächlichen Gesichtspunkt geredet. Ganz früh angefangen mit dem, was ist tatsächlich bei den Tieren entstanden. Wir sind ja auch wieder angekommen bei dem, was ist tatsächlich eigentlich möglich im Staat, in Europa, in der Welt. Und das Tatsächliche hat ja was Enttäuschendes. Also wir wünschen uns viel mehr. Wir wünschen uns eine moralische Gewissheit, die nicht nur auf tatsächlichen Grundlagen beruht. Wir wünschen uns eine moralische Welt, die in den Institutionen dieser Welt ihre feste Grundlage hat. Und das haben wir nicht und das kriegen wir nicht. Und ich denke, das Wichtigste ist im Moment nicht zu resignieren. Ich denke, dass alle Bewegungen, die Bewegungen auf der Straße sind, und nicht institutionelle Gestalt gewinnen, rasch wieder vorbei sind. Sei das der arabische Frühling, sei das Occupy Wall Street, sei das Black Lives Matter. Bewegungen auf der Straße, die nicht institutionelle Gestalt gewinnen, die beleuchten für einen Moment etwas sehr deutlich, aber sind dann irgendwann auch wieder vorbei. Deswegen bin ich resignierter oder nicht so optimistisch wie Sie, was die Bewegung, die wir hier zurzeit beobachten können, angeht. Und dass sich unser Gefüge jetzt von den Volksparteien zu den Grünen, aber eben auch zur AfD verschiebt, ist ein Problem, ebenso wie in dem Zumarmel bei den Grünen eine wirkliche Sensibilität für ein Problem unserer Welt drinsteckt. Also ich bin nicht so optimistisch wie Sie. Ich denke, es gibt für mich als SPD-Genossen zumal mancherlei Grund zur Resignation. Aber ich denke, das Wichtigste ist, in unserer Welt eben nicht zu resignieren. Es ist ein bisschen eine Sisyphus-Aufgabe, die Moral zur Geltung zu bringen. Und diese Sisyphus-Aufgabe, diesen Stein müssen wir den Berg immer wieder hochrollen.
Den Stein weiterrollen und nicht verzagen. Herr Rosefeld, was sagen Sie? Sie haben das letzte Wort an diesem Abend.
Also ich wünsche mir Herrn Schlink als neuen SPD-Vorsitzenden. Nein, also ich sage noch mal was zu dem Optimismus. Ich stimme dem total zu. Diese Sehnsucht nach Unmittelbarkeit in der demokratischen Willensäußerung. Mein Optimismus bei der Fridays for Future Bewegung sollte nicht die Tatsache betreffen, dass die Kinder da auf die Straße gehen, das finde ich toll, sondern das sollte die Tatsache betreffen, dass es eben tatsächlich jetzt eine Partei gibt, die sich das zum Programm gemacht hat, die so stark ist, dass auch die anderen Parteien sehen, dass sie an der Stelle etwas machen müssen. Ich glaube, ich sehe die größte Bedrohung von der Realisierung von der Moral nicht so sehr darin, dass unsere politischen Systeme immer hinterherhinken in der Realisierung von moralisch wertvollen Zielen, sondern eher darin, dass diese politischen Systeme selber im Moment auf eine Weise unter Druck geraten, die ich sehr bedrohlich finde. Eben auch so diese Unterminierung von demokratischen und republikanischen Grundstrukturen, wie wir das eben zum Teil in Osteuropa jetzt gesehen haben, in Brasilien gesehen haben, zum Teil eben Versuche davon in den USA, dem Kernland der Demokratie sehen. Das finde ich sozusagen, das ist das Bedrohlichste für die Moral, dass wir politisch immer hinter dem hinterherhinken, auch in der Demokratie und in einer sehr gut funktionierenden Demokratie, wie sie, glaube ich, unsere immer noch ist. Das ist sicher bedauerlich, aber ist nicht so schlimm wie die Bedrohung der demokratischen Strukturen selber.
Wir müssen uns für den Erhalt der Demokratie stark machen, schließt der Berliner Philosoph Tobias Rosefeld aus der widersprüchlichen Geschichte von Gut und Böse. Vor allem nicht resignieren, sondern Gerechtes auch Recht werden lassen, meint der Schriftsteller und Rechtsphilosoph Bernhard Schlink. Auszüge waren das aus der Veranstaltung Die Geschichte von Gut und Böse im Rahmen des Philosophiefestivals Phil Cologne. Und damit endet diese Ausgabe von Sein und Streit auch schon. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.